Sie haben sich heute Morgen aufgemacht und wir freuen uns, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst erleben wollen. Ich darf Ihnen das zusagen, was Gott Ihnen schenken will. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Oder wie es in einem anderen Bild der Bibel heißt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Unser Gottesdienst soll unter diesem Erbarmen Gottes stehen, das wir alle aufnehmen und in unser Leben hineintragen. Und darum wollen wir mit einem Lob Gottes beginnen. Und ich will Sie einladen, mit einzustimmen in das Lied Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 233, die Verse 1 und dann 5 bis 7. Mit Gott reden im Gebet. Lieber himmlischer Vater, unser Loblied, das erklingt, oft nur so unvollkommen und kann sich so schlecht einreihen in den himmlischen Lobgesang und die Scharen, die dir dort den großen Gesang singen. Und du weißt, wie viele von uns heute Morgen auch bedrückt, belastet und beschwert sind. Es sind so viele Tiefen zu durchleiden, aber es sind deine Wege, die du uns führst. Und darum wollen wir dir danken, dass wir deiner Güte glauben und trauen dürfen, dass das jedem von uns gilt, dass du dich seiner erbarmst, dass du dich jedem zuwendest. Und darum bitten wir dich, dass jeder von uns heute Morgen deine freundliche Hirtenstimme hört, sein Vertrauen neu auf dich setzt, alle Sorgen bei dir ablegt. Und wo etwas zwischen dir und uns nicht in Ordnung gebracht ist, da musst du es uns jetzt aufdecken, Herr, dass wir deine Vergebung haben und mit dir Frieden finden. Darum segne du diese Stunde an uns, dass wir uns neu dir zum Dienste weihen und du uns gebrauchen kannst, dass wir in dieser Welt dein Reich aufbauen, als deine Boten und als deine Zeugen. Und alles, was uns bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Herr, höre uns nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Es ist schön, dass wir in unserer Gemeinde immer einen weiten Blick haben, was auch in der Welt geschieht. Man kann ja die Gemeinde Jesu nicht abteilen in Sektionen, sonst ist ein Organismus, ein Leib über die ganze Welt hin und wir sind verbunden mit dem, was Christen in anderen Teilen der Welt erleben. Und die Stärkungen und Ermutigungen von ihrer Glaubenserfahrung kommt ja auch uns wieder zugute. Wir haben heute unter uns einen Brasilianer, Geraldo Klaassen. Er ist bei der Deutschen Indianerpioniermission und er wird jetzt zu uns sprechen.
Es freut uns, hier zu sein dürfen. Wir danken auch, dass wir immer wieder erleben können, wie Gott auch seine Wunder tut unter den Indianern. Wir danken auch Gott, dass er wirklich immer wieder seine Gnade uns erzeigt. Wir haben auch viele Wunder erlebt. Und eins des großen Wunder, was wir unter den Indianern auch erleben konnten, dass Gott auch aus ihnen junge Leute rausgerufen hat, was auch ihr Leben ganz den Herrn geben wollen. Sie haben sich wirklich den Herrn gegeben und sind auch zur Bibelschule gegangen und haben jetzt auch die Bibelschule zu Ende. 3 Indianerjungs. Und die stehen jetzt ganz im Dienst. Celestino, der steht in Pipuku mit neuer Arbeit aufmachen. Und er fühlt sich wirklich von Gott gesegnet in dieser Arbeit. Wenn er schreibt, kann er erzählen, was er alles erlebt mit Gott und wie er auch wirklich ein Segen sein kann für sein eigenes Volk. Und das hat auch andere 2, einer heißt Cyprian und Santiago. Die sind wirklich auch, haben auch ein Erlebnis mit Gott. Und Cyprian, und das ist einer, was zuerst, der ist schon ein Jahr eher als die anderen beiden fertig geworden. Und er hat sich vorgenommen, seine Verwandten das Evangelium zu predigen. Er sagt, zuerst muss ich zu die, was nahe bei mir gehören. Und dann ist er treu, jede Woche, einmal in der Woche, ist er hingegangen und hat ihm das Evangelium gepredigt, hat ihm wirklich die Botschaft gebracht. Und er eine Woche, 2 und dann ein ganzes Jahr durch und noch mehr. Und nichts regte sich. Sie hörten zu, aber wollten es nicht glauben, wollten es nicht fassen. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht mehr. Es ist mir einfach kein Mut mehr drin, dass ich weiter meinen Verwandten das Wort sage. Ich gehe woanders. Er ist eigentlich so ein Typ, was ein Evangelist ist. Er geht gerne raus. Wenn er mal seine Verwandten weiterhin besuchen ging, ging er zu Fuß, weil er dann konnte Kontakt mit anderen Indianern unterwegs schließen. Er sagt, ich gehe wieder. Meine Verwandten, da kann ich doch nichts tun. Und wie er es aufgegeben hat, hat Gott es nicht aufgegeben. Es war halt so schwierig, weil seine Großmutter eine Zauberin war und sie wollte dann halt nichts wissen von Gott. Dann hat er es aufgegeben, sagt, jetzt gehe ich nicht mehr hin, es lohnt sich doch nicht. Dann hat Gott eingegriffen. In der Zeit, wo er dann aufgegeben hat, kam einmal ein Gewitter auf und schlug ein Blitz in diese Hütte von dieser Zauberin ein. Und da hat sie gesagt, Gott spricht mit mir. Weil für den Indianern ist es so, wenn der Blitz einschlägt, dann ist Gott böse mit ein. Dann will Gott was von ein. Und sie hat gesagt, Gott will mein Leben haben. Und dann hat sie ihr Leben ganz Gott übergeben. 3 Tage lang hat sie bekannt, was sie Schlechtes getan hat. Und ist sie wirklich ganz zu Jesu Nachfolge gekommen. Und sie hat wirklich ihr Leben in Ordnung gebracht. Und dadurch sind viele von den anderen, was auch alle dunkel waren und was nichts von Gott wissen wollten, von der Verwandten, sind auch zu Gott gekommen. Das war ein großer Segen, eine große Ermutigung für diesen jungen Mann, der wirklich sein Leben darstellt, Gott zu dienen. So hat Gott auch noch viele andere Dinge unter uns getan. Und wir danken Gott dafür, dass wir wirklich hier immer wieder seinen Segen spüren können.
Vielen Dank, Geraldo. Wir freuen uns auch, dass die Frau hier ist und grüßen Sie. Und da möchte ich nur daran erinnern, diese Berichte aus dem Missionsfeld sind darum so wichtig, weil wir etwas spüren von der dichten Kampflinie zwischen der Dunkelheit und der Finsternis. Es ist ja immer wieder so, wenn die erzählen, dort wo Menschen ganz bewusst sich den finsteren Mächten ausgeliefert haben, wie auch der Sieg Jesu über Menschen in einer ganz anderen Freude und Befreiung erlebt wird. Und das soll uns anregen, auch bei uns diese Erfahrung mit dem Sieg Jesu zu machen. Wir wollen nun hier an dieser Stelle das Lied singen, das wir letzten Sonntag gesungen haben. Das Lied, das uns aus der Schwermut herausführt. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Und ich wollte, dass Sie diese Liedverse von Paul Gerhardt zu Hause noch einmal durchgehen und das dann langsam umsetzen können, wie er davon spricht, dass das auch Tücken des Teufels sind. Die alte Schlange, die uns immer wieder da ihren Biss gibt, dass sie uns bindet in der Schwermut. Und ich will dem Sieg Jesu glauben und seinem Wort trauen und darum Nein sagen zu diesen dunklen Gedanken. Nehmen Sie dieses Lied einfach auch in Ihr Leben und in Ihre Dunkelheit hinein. 296, die Verse 1, 5 und 6 und 9. Das ist die Stärke der Lieder Paul Gerhards auf der einen Seite, das tiefe Mitempfinden, wie es nur einer uns geben kann, der selbst durch diese Dunkelheiten hindurchging. Und dann, dass er den Horizont der Hoffnung aufreißt, vom Garbenmachen in der Ewigkeit, von der Freude, ist auch so schön im Lied von Geh aus, mein Herzen, suche Freude oder bei der güldenen Sonne, wie er hindurchblickt, durch die Grauen des Todes in die neue Welt Gottes hinein. Aber auch wenn Sie solch ein Bild mitnehmen, dass Paul Gerhard dann plötzlich das schwere Kreuz, das sein Leben zerbricht, als das Liebekreuz bezeichnet. Jetzt lesen wir weiter in Jesaja 49, Vers 14 und 15. Jesaja 49 in den ausgelegten Bibeln, Seite 690. Jesaja 49, Vers 14 und 15. Das ist ein ganz wunderbares Kapitel, wo zuerst auch die Missionsaufgabe Jesu noch einmal geschildert wird. Es ist mir zu wenig, nur die Stämme Israels aufzurichten. Er soll das Heil Gottes, zum Licht der Heiden ist er gesetzt, das Heil aufzurichten bis an die Enden der Erde. Aber dann kommt noch einmal die Frage, was wird aus Jerusalem, die zerbrochenen Mauern, das verwüstete Erbe? Und Gottes Plan ist, Israel noch einmal zu sammeln und neu zu bauen. Und da kommt die Stimme der Resignation im Vers 14. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Herr, mach uns diese Basis unseres Glaubens groß. Amen. Da muss ich in den letzten Tagen wieder etwas versäumt haben. Wie ich höre, lief im Fernsehen ein interessanter Film. Ich meine nicht den Derrick und nicht den Denver Clan, sondern der Untergang der Titanic. Und ich habe gespürt, wie viele davon wieder angesprochen waren. Das gehörte ja in den Anfang unseres Jahrhunderts hinein. Es war gleichsam der Siegeszug des Fortschritts. All dessen, was der Mensch machen kann mit seinen großen Gaben, dieses Luxusschiff, das natürlich das schnellste sein wollte über den Atlantik hinweg, mit allen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet. Man sagte, das ist unsinkbar, das sind die Schotten und das kann man dicht machen, selbst wenn das mal gegen einen Eisberg läuft. Und dann ging das alles so plötzlich. Wie dieses Schiff auf den Eisberg läuft. Und selbst dann in diesem Augenblick denkt noch niemand daran, dass das für viele hundert Menschen der Tod bedeuten könnte. Man hat ja vorgesorgt für solche Augenblicke. Und das muss ergreifend dargestellt worden sein in diesem alten Film, welche Szenen sich da abspielten beim Aussteigen auf die Rettungsboote, wie da ein Junge, noch eine alte Frau in für sich an seinen Platz in das Rettungsboot steigen lässt und er geht dann mit dem Schiff unter. Aber da ist ja diese eine Stelle bekannt, wo dieses Bordorchester, das eben noch zum Tanz aufgespielt hat, sich noch einmal auf dem schon schiefen Schiffsboden sich sammelt und dann das Lied spielt, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. In solch einem Augenblick, wo man plötzlich weiß, es gibt gar nichts mehr, was mich halten kann. Nun sind ja die Jahrzehnte fortgeschritten seit diesem damaligen Untergang der Titanic und ich meine manchmal, es sei heute so, dass sehr viel mehr Menschen als damals spotten und lästern und sagen, das ist ja verrückt. da plötzlich in dieser Lage, da fangen sie an, auf Gott zu bauen, wie wenn Gott in solch einem Augenblick einem helfen könnte. Hat er denn überhaupt geholfen? Es fielen ja keine Rettungsboote vom Himmel. Und es blieb dabei, dass die anderen Schiffe ihre Funkanlage abgeschaltet hatten und gar nicht hörten, dass da einer SOS funkte. Keiner hörte die Hilfe, da war doch niemand da. Ist das nicht ein Trug? Vergessen bist du. Keiner kümmert sich um dich. Und ist das nicht bloß ein frommer Wahn, wenn man glaubt, Gott könnte man da in solchen Augenblicken anrufen? Ich denke, dass viele heute Morgen von dieser Frage umgetrieben sind. Aus den ganz großen Nöten, in denen sie drinstehen, hat Gott mich nicht vergessen. Wir leben die ganzen Tage, lange Zeit so in der großen Gleichgültigkeit Gott gegenüber, weil es uns gut geht, weil Menschen uns umgeben, wir haben Erfolg, wir sind gesund, wir sind stark und können unsere Arbeiten tun. Aber wenn das alles plötzlich uns weggenommen wird, auf einen Schlag stehen wir da und dann fragen wir, ist denn Gott wirklich noch da? Da müssen Zweifel kommen. Wir haben ja so gar nicht nach Gott gefragt, ob er uns wirklich in diesem Augenblick tragen würde. Wir können es ja gar nicht sicher beantworten. Es war uns ja immer nur so eine vage Sache, gar nie genau bewusst. Darum will ich Ihnen heute die Frage beantworten, ob Gott uns vergessen hat, ob er uns vielleicht abgeschrieben hat. Das will ich auf dem Hintergrund dessen sagen, was viele von Ihnen im Augenblick an Schwerem durchleiden und erleben. Hat Gott mich vergessen? Es sind drei Gründe, die dagegen sprechen. Der erste Grund, das wäre wieder die Natur Gottes. Gott gebraucht dafür ein ganz sprechendes Bild. Und das wird fast jeder von uns verstehen. Mutterliebe. Ich habe gestern einen Obdachlosen in meiner Küche sitzen gehabt, der etwas zum Essen haben wollte, und ich sprach mit ihm über sein Leben und es hat mich ein wenig berührt, da genau mein Jahrgang war. Dann habe ich gedacht, jetzt wieder Predigt für morgen, ich will mal anrühren, da wo jeder Mensch noch etwas fühlt von Liebe, und sagte, lebt Ihre Mutter noch? Und er sagte zu mir, meine Mutter hasst mich. Sie will mich nicht mehr sehen. Und ich dachte, das ist sicher das Schwerste, was ein Mensch durchmachen muss. Da mag die Obdachlosigkeit noch das kleinste Übel sein. Aber die meisten von uns wissen, was Mutterliebe ist. An diesem Bild hängt Gott seine Treue zu uns auf und sagt, ihr wisst das doch, ihr Menschen, obwohl ihr alle sehr beschädigte Charakter habt. Und wir als Eltern wissen ja, wie viel Schwachstellen wir haben, gerade unseren Kindern gegenüber. Wir sind ja bedrückt über unseren Versäumnissen. Und doch nimmt Gott dieses Bild, weil es sprechend ist für seine Liebe und für seine Güte. Und jetzt wollen wir uns das einmal nochmal ausmalen, wie das ist. Das wissen unsere Kinder nie. Das merken sie erst, wenn sie selber einmal Kinder haben. Wie Eltern für ihre Kinder wachen, nachts aufstehen, wenn sie einen Schrei haben, wie sie auf viele Bequemlichkeiten verzichten um ihrer Kinder willen. Kinder kommen ja nie geschickt und werden nie zu einem geschickten Zeitpunkt geboren. Sie fordern immer Opfer. Und Eltern tun das gerne und sie sind beschenkt aus Liebe zu den Kindern. Sie wollen einfach alles, was sie sind, ihren Kindern schenken. Und man kann das nicht erklären, was hinter dieser Mutterliebe steckt. In einer Zeit heute, wo hinter Liebe immer so viel selbstsüchtige Lusterwartungen sind, hinter der Mutterliebe steckt das gar nicht. Das ist eine reine, schenkende Liebe. Und das ist gewaltig, wie das ist, wie die Mutterliebe dem Kind alles gibt. Und nun sollen wir wissen, Gott kann mich gar nie vergessen. Wie eine Mutter sorgt er um mich, wacht um mich. Und auch wenn es in ihrem Leben ganz dunkel ist, denn sie sehen nur noch ihre Not, dann sollen sie dieses Wort hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus dem Sehen. Hören Sie es heute. Gott kann sie nicht vergessen. Das, was er einmal über ihnen ausgesprochen und festgemacht hat, das will gelten. Jetzt muss ich aber doch noch ein Wort sagen zur Mutterliebe, weil unser Jahrhundert auch das fertiggebracht hat, die Mutterliebe so zu beschädigen. Da steht da etwas vom Sohn ihres Leibes. Das verbindet eine Mutter mit ihrem Kind, ganz besonders, dass sie zusammengehören. Und es wird mir ganz arg schwer, über dieses Gebiet zu reden, weil ich weiß, dass ich in Wunden rühre. Aber wenn in unserer Zeit das so leicht getan wird, dass eine Mutter ihre Leibesfrucht, ihr Kindlein in ihrem Leib töten darf. In dem Leib, das das Kindlein bergen soll, dass nicht unsere ganze Menschheit aufschreit. Und wir wollen uns jetzt nicht gegen Mütter wenden, sondern dass es Väter gibt, die ihre Geliebten in solch eine Situation bringen können, dass der Sohn ihres Leibes im Mutterleib getötet werden muss und man das als eine normale Sache nimmt. Wen wundert es, dass das Störungen gibt der tiefsten Art, die ein Leben lang nicht heilen, außer in der Vergebung Jesu. Das ist so wieder natürlich. Das geht nur, wenn man sagt, das ist gar kein Kind im Mutterleib. Wieder alle Erkenntnisse der Embryoforschung. Das weiß jede Mutter besser. Und wir wollen das festhalten, nicht um jetzt jemanden zu verwunden, sondern um andere zu retten und sie zu bewahren vor einer schweren Schuld, die ihr Leben zerstört. Und ich will das heute so klar sagen, um unsere jungen Leute willen. Das Heiligste und Größte ist, dass sie Mutter- und Vatergefühle haben dürfen, auch für das ungeborene Leben. Und das fordert uns zu einer ganz großen Verantwortung heraus, auch mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat, dass wir Nachkommen zeugen dürfen. Das ist wieder die Natur Gottes, noch viel mehr, wenn eine Mutter ihres Kindes vergisst. Ich will doch deiner nicht vergessen, spricht der Herr. Auch wenn es das geben sollte und wenn vielleicht die Bildzeitung einmal berichtet von einer Rabenmutter, ich bin's nicht, sagt Gott. Mit mir könnt ihr, mich könnt ihr damit nicht vergleichen. Aber jetzt fragen wir, kann man das auch noch so ausdeuten, dass das wieder die Natur Gottes ist? Wir sind doch nicht seines Leibes, doch. Darin ruht das Evangelium, dass es uns immer wieder auf den Punkt hinführt. Gott hat es über den Leib seines Sohnes gemacht, dass wir ihm gehören. Er hat dieses Opfer hingelegt. Und wir sind blutsverwandt übers Blut Jesu. Es geht kein Mensch über dieser Welt, dem dieses Blutopfer nicht gilt. Darum betont das die Bibel immer wieder mit diesem anstößigen Wort vom Blut. So heilig ist das Gott, dass er uns nicht vergessen will, dass er uns seine ganze Erlösung zuwenden will, weil wir ihm gehören um des Opfers seines Sohnes willen. Es wäre wieder die Natur Gottes, nachdem er seinen Sohn hat opfern lassen. Das sind doch keine abenteuerlichen Vorstellungen, sondern das hat Gott getan, dass ich mich dran halten kann in den Tiefen meines Verzagtseins. Dann, wenn die Zweifel über mich herfallen, er kann mich nicht vergessen. Es wäre wieder seine Natur. Das bringen nur Menschen hin, dass sie wieder ihre Natur des eigenen Kindes vergessen. Gott kann das nicht. Wir gehören zu ihm. Er hat uns seine ganze Liebe zugesprochen. Zweiter Punkt, an dem ich es befestigen will. Gott will uns nicht vergessen. Das erste war, es wäre wieder seine Natur. Und das zweite, er will uns nicht vergessen. Vergessen ist etwas sehr Heilsames. Haben Sie es auch schon entdeckt? Wenn man einmal zurückgräbt in alten Erinnerungen, wir haben sehr viel in unserem Gedenken schon längst einfach verdrängt. Und das ist gut. Wenn wir all die schweren Sachen noch in Erinnerung hätten, wir könnten nie mehr lachen. Das ist der Vorteil, wenn man sagt, schlaf mal drüber. Am neuen Tag wird es leichter, weil schon das Vergessen beginnt. Und die schwere Last, die uns heute niederdrückt, die fällt dann von uns ab. Darum ist das Vergessen eine gute Sache. Man vergisst die unangenehmen Dinge des Lebens, obwohl man die noch besser behält als die guten Sachen, leider in der Undankbarkeit unseres eigenen Herzens. Und darum wäre es nur zu natürlich, wenn Gott auch vergessen würde. Das, was er hier sagt, war zuerst einmal zum Volk Israel gesprochen. Zion, so fängt's doch an. Dieses Volk Israel hat doch das Erbarmen Gottes auf das Schlimmste enttäuscht. Gott muss das doch einmal vergessen können. Die ganze Geschichte, warum hat er mit Abraham bloß begonnen? Warum hat er denn das mit Mose noch einmal fortgeführt? Hätte er doch die Finger von diesem Volk gelassen. Sie haben ihm doch nur Mühe und Arbeit gemacht. Jetzt bliebe doch eigentlich nur noch übrig, dass Gott sagt, das Gericht habt ihr verdient, der Tempel ist zerbrochen, Jerusalem ist eine Trümmerwüste. Ich will das einmal abschließen, ich will mir ein anderes Volk erwählen. Und selbst über der Trümmerwüste will Gott nicht vergessen. Er sagt nicht einfach, jetzt ist Schluss und jetzt höre ich auf. Das ist für uns geschrieben. Weil Gott, was er einmal begonnen hat, zu Ende bringt. Ich will nicht vergessen, auch wenn eine ganze große, lange Geschichte mit Ungehorsam, Untreue und Gottlosigkeit dazwischen steht. Ich will nicht vergessen. Ja, was willst du denn dann, Gott? Haben Sie es gehört, wie ich Sie heute gegrüßt habe in diesem Gottesdienst? Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Ich warte nur auf den Augenblick, wo dir einmal die Augen übergehen und du merkst, was meine Geduld und meine Liebe erst ist. Was Liebe ist, das können Sie nur an Gott studieren. Und Sie werden es erst richtig verstehen und merken über der Schuld Ihres Lebens, über der Untreue, über dem, was Sie Gott zugefügt haben. Heute, da gibt es viele, die können das alles nicht fassen, dass Gottes Gericht so streng sei. Und sie sagen immer wieder, ja, muss man nicht das alles einfach wegwerfen. Gott ist vielleicht einfach gutmütig zu uns. Und er ist eben eine Liebe, die gar nichts Böses will. Es sind ja ganz viele Stimmen, die heute so sprechen und sagen, nimm doch weg aus das Alte Testament mit seinen harten Worten. Aber das ist ja nicht Altes Testament. Offenbar haben die Leute noch nie das Neue gelesen. In den Worten Jesu finden sich ja die härtesten und klarsten Worte des Gerichts und der Verdammnis. Aber wie hängt das dann mit der Liebe zusammen? Das ist die Wirklichkeit unserer Welt. Dass es eine Verdammnis gibt, machen Sie doch bloß die Augen auf. Wo ist ein Mensch, der es nicht verstehen kann, dass es eine Hölle gibt? Wo wir doch schon so viel erleben, von dem, dass diese Welt ohne Gott dahin geht. Aber Gott will erbarmen. Er will. Was soll er denn tun, wenn der Unglaube dauernd sagt, oh, ich will das gar nicht. Wie soll denn Gott uns sein Erbarmen groß machen, wenn wir wollen es ja gar nicht hören? Wir verharmlosen. Wir drehen das Wort der Bibel um. Gott will nicht vergessen. Er will erbarmen in der ganzen Größe seiner Liebe. Er will das deutlich machen, gerade weil es ein Gericht gibt. Das ist ja Gottes nicht das letzte Ziel, obwohl es eine Realität ist, auf die wir zulaufen. Gott will es nicht. Darum ruft er, darum klopft er, darum mahnt er. Auch dieser Ruf damals an Israel sollte dies zum Ziel haben, eine Umkehr zu Gott. Und wenn Sie das alles heute hören, wird Sie es nicht trösten, wenn Sie nicht umkehren. Wenn sie sich nicht beugen in der Buße und wenn sie nicht sich ganz neu in die Hände Gottes geben. Ich will deiner nicht vergessen. Obwohl es diese grausige Realität gibt, dass man Gott verlieren kann. An dem Ernst will ich kein Wörtchen abbrechen. Und es ist wahr, dass man verloren gehen kann. Ja, aber Gott kann doch. Ja, er will sogar gar nichts anderes. Aber wenn wir uns nicht öffnen für seine Liebe, da steht im Evangelium, die Geschichte von einem verlorenen Sohn, der davonläuft und all das vergisst, und er pfeift auf diese Liebe des Vaters, die ihm da offen steht. Und dann steht der Vater tagtäglich auf dem Dach seines Hauses und späht hinaus, wann kommt er endlich zurück? Sie können dies alles nur haben, wenn Sie zurückkehren, zum Vater kommen. Sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Dann erleben Sie, was Erbarmen Gottes ist und dass Sie nicht vergessen waren. Es laufen viele Menschen über diese Welt, die sagen, wo ist denn die Liebe Gottes? Nur wenn ich heimkehre, habe ich Liebe Gottes. Sonst habe ich nichts, sonst gehe ich verloren, fern von Gott. In der Ungnade der Welt. Umkehren, heimkehren, Gott will nicht vergessen. Und noch einen letzten Punkt der Befestigung unseres Glaubens. Das erste war, es wäre wieder die Natur. Das zweite, Gott will es nicht, das Vergessen. Das dritte, es geht ja überhaupt nicht mit dem Vergessen. Es mit dem Verlorengehen geht, leider. Aber mit dem Vergessen geht nicht. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Es soll ja als Schüler geben, die für die Klassenarbeit eine schwierige Algebra-Formel auf die Hand schreiben, weil man sie da geschickter hat und dann wieder abdecken kann und im richtigen Augenblick parat hat. Die Hand, die hat man vor Augen. Die ist wichtig, nicht bloß zum Tun, um was anzupacken, sondern die Hand, weil man sie dauernd sieht. Da steht im 5. Buch Mose die Mahnung, dass wir die Gesetze Gottes, die Juden sagen, die Tora, auf die Hand binden soll. Und sie wollen damit auch zum Ausdruck bringen, dass das gleichzeitig zum Tun ist. Aber da, wo man es auf der Hand hat, das ist immer vor Augen. Und dann gebraucht Gott in diesem unvergesslichen Bild nicht bloß der Mutterliebe, sondern auch von dem in die Hand gezeichnet sein, ja so viel Tröstung, dass das für viele Tiefen unseres Lebens reicht. Da steht nicht bloß da, dein Name ist eingeschrieben in die Hand Gottes. Stellen Sie sich das wirklich einmal vor, wenn in diesem Augenblick Ihr Name, Vor- und Nachname, Gott vor Augen ist. Und gerade in den Tiefen, wo wir denken, Gott hat mich doch vergessen. Er ist der Name, so Gott vor Augen, dass er sie sieht. Aber da steht ja nicht da, es steht der Name nur geschrieben. Ja, das ist wichtig, dass der Name eingeschrieben ist, sondern sie sind eingezeichnet. Ich bewundere die Porträtzeichner, die mit ein paar Strichen das zack, zack, zack machen und dann sieht man den ernsten Gesichtsausdruck und dann sieht man so die Physiognomie, sagt man, all das, was der Charakter ist. Die Sehnsüchte, die Hoffnungen, die Enttäuschungen. Ich bin Gott eingezeichnet in die Hand. Er sieht mich vor Augen mit meinen Schwächen, mit meinen Enttäuschungen, mit meinen Sünden, mit meinen Werken, mit allem, was ich bin. Ich bin so ihm vor Augen und er sieht mich und er kennt mich. Das ist Trost. Er kann mich ja gar nicht vergessen. Und dann, wenn ich noch dran denke, dass die Hände Jesu, wo ich eingezeichnet bin, gleichzeitig die Hände sind, die auch noch die Nägelmale haben. Davon bin ich überzeugt, wenn wir einmal in der Ewigkeit vor Jesus stehen, werden wir an seinen Händen noch die Nägelmale sehen, als das Zeichen seiner Liebe. Dass wir es noch einmal sehen, was er getan hat. Da bin ich eingezeichnet mit allem, was ich bin. Und da möchte ich hinsehen und ihm danken. Der Unglaube hat kein Recht mehr, mich in die Abgründe hinunterzustoßen. Gott gibt mir einen festen Grund, dass ich glauben darf und dass ich danken darf. Amen. Nun singen wir vom Lied Jesu, meine Freude, 293, die Verse 2, 3 und 6. beten. Herr Jesus Christus, wir schämen uns unseres Unglaubens. Wenn die Zweifel über uns kommen und wenn die Ängste uns bedrücken und wir deinem Wort nicht mehr glauben können, dabei willst du uns entwöhnen vom Sehen, vom Erfahren und unseren Glauben nur auf dein Wort gründen. Hab vielen Dank, dass dein Wort wahr und gewiss ist und dass wir es hören können. Und dann befestige du es in unseren Herzen und gib uns deinen Heiligen Geist, dass dein Wort auch dort ruht in unserem Herzen, dass wir es wissen in den Anfechtungen und wir im Glauben deine Liebe sehen, mehr als die Liebe der besten Mutter dieser Welt, wie du uns eingezeichnet hast und wie dein Wille feststeht, dich unserer zu erbarmen. Wir möchten dich jetzt auch bitten, dass wir das anderen deutlich machen können. Menschen, die wir treffen in der nächsten Woche, die verzweifelt sind, dass wir sie trösten können mit deinem großen, gewaltigen Evangelium. Und mach das jetzt auch bei den Kranken und Angefochtenen und Schwermütigen fest. Du kannst über alle dunklen Mächte triumphieren und siegen. Dass wir fröhlich dich preisen können, auch in allem Leid, das uns widerfährt. Und dass wir auch diese widrigen Dinge, die uns oft so schwer belasten, benützen können und dass wir Denksteine deiner Güte daraus machen. Dass wir es gebrauchen zum Lob und zur Ehre deines Namens. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Die Gottesdienste über Ostern, die stehen auf dem Notizenzettel. Wir haben ja auch den zweiten Gottesdienst am Karfreitag und am Ostersonntag, das Abendmahl. Im zweiten Gottesdienst am Karfreitag. All das finden Sie auf dem Notizenzettel, der noch hinten ausliegt. Wir haben in der Karwoche die Passionsandachten. Das ist mir wichtig mit den Passionsandachten. In dieser Woche sollten wir uns Zeit nehmen, das Leiden Jesu zu bedenken, weil für uns so viel Ermutigung, Stärkung und Kraft hier sichtbar wird. Ich frage mich ja immer wieder, ob wir solche Abendandachten in der Zukunft nicht auf 18 Uhr legen müssten, weil da manche noch besser kommen können. Aber es bleibt jetzt noch bei 20 Uhr. Bloß in der Zukunft frage ich mich, bei den sind doch viele, die von auswärts kommen können, das müssen wir einmal besprechen. Und bitte lassen Sie es uns auch wissen, wie das immer ist bei den entfernt Wohnenden. Aber diesmal um 20 Uhr, wir wollen auch ein Stück der Bibelfilme ansehen. Die Passionsandacht soll nur 30 Minuten dauern. Aber dass wir nur einen Gedanken aufnehmen des Leidens Jesu und dann eine Ermutigung und eine Stärkung. Die Einladung zu den Passionsandachten, die steht im Gemeindebrief. Das ist da, wo das Kirchenmotiv drauf ist. Am letzten Sonntag wurde das ausgeteilt. Wenn Sie auch andere Menschen einladen zu den Passionsandachten. Wir wollen ja immer in unseren Gottesdiensten das auch so gestalten, dass Menschen, die keinen Zugang zum Gottesdienst haben, abgeholt werden, mit hineingestellt werden in die Gemeinschaft. Ich möchte Sie bitten, doch zu überlegen, ob Sie nicht für einen Menschen in Ihrer Nachbarschaft beten und ihn einfach mitbringen in den Passionsandachten. Darum nehmen Sie die Gemeindebriefe mit. Da sind auch die gelben Blätter noch, die von unseren Gruppen berichten, die nicht im Notizenzettel stehen. Die Hauskreise gleichzeitig zum Überlegen für den unter Ihnen, der gar keinen Anschluss an eine christliche Gruppe hat. Die grünen Kärtchen liegen hinten wieder auf für die, die neu in unserer Gemeinde sind und von auswärts kommen. Die Anmeldung zum Konfirmandunterricht, die soll ja in dieser Woche sein. Die, die jetzt hier da sind, Eltern und so weiter, die können hinten das Formular mitnehmen, hinten. Oft. Das ist jetzt auf dem Fenster. Auf der Fensterbank liegt das Formular, nehmen Sie es mit und geben Sie es mir gelegentlich mal ab. Die brauchen dann nicht am Donnerstag kommen. Für die Israelfahrer, die am Dienstag nicht da waren, die sollten da noch etwas Material mitnehmen, für sich zur Information. In der Sakristei ist das nachher. Alle, die bei der Israelreise dabei sind, in der Sakristei. Wir haben das Buch, Gott, das ist nicht fair, das ausgegangen war, jetzt wieder in großer Zahl am Büchertisch drüben. Die Frage, können Menschen verloren gehen? Ist das wirklich so in der Bibel drin? Menschen, die das Heil in Jesus verwerfen, haben keine Hoffnung. Von Jews Alive in Soweto haben wir einen Bericht, der liegt auch da hinten auf der Fensterbank. Können Sie alles noch behalten? Sie brauchen bloß das behalten, was für Sie wichtig ist. Auch von Renate Brinkmann liegt hinten auf der Fensterbank ein Bericht und ein Brief. Dann ist der Haushaltsplan für 1984 bei unserem Kirchenpfleger in der Sonnenbergstraße 17 bei Herrn Markus Steb aufgelegt und kann eingesehen werden. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Fritz Drossin, 75 Jahre, Dobelstraße 7 und Andreas Stotz, Stitzenburgstraße 19-2 mit dem Alter von 82 Jahren. In einem Lied heißt es, wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.